Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa Spezial am 26. Juli 2013. Unser heutiger Schwerpunkt ist ein gruseliger, denn wir beschäftigen uns mit den Umtrieben der Rechten in Europa. Von der ungarischen Jobbik bis zur französischen Front National. Die Rechte macht keine Sommerpause und agiert und agitiert auf der Straße sowie in den Parlamenten. Diese Sendung versucht eine kleine Einordnung, sicher jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Wir starten die Sendung mit einem willkürlichen Überblick über die aktuellen Aktivitäten von extremen Rechten und Rechtspopulisten in Europa. Anschließend hört ihr einen Auszug aus einem Vortrag des Journalisten, Autors und Juristen Bernhard Schmidt, in dem er sich mit den unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Diskursen der europäischen Rechten auseinandersetzt. Zum Schluss gibt es noch ein Interview mit Andreas Speit, Autor des Buches »Europas radikale Rechte – Bewegungen und Parteien auf Straßen und in Parlamenten«, bei dem es vor allem um die Pläne der Rechten für die 2014 anstehenden Europawahlen geht. Die Rechte in Europa – ein unvollständiger Überblick. Rechte EU-Gegner formieren sich zur Europawahl. Nach Recherchen des Benelux-Korrespondenten Tobias Müller gibt es verstärkte Bestrebungen rechtspopulistischer Parteien, sich für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2014 zusammenzuschließen. Auf Initiative der holländischen Freiheitspartei von Geert Wilders sondieren im Moment die französische Front National, die Schwedendemokraten, der belgische Vlaams Belang und die italienische Lega Nord Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Eine gemeinsame Kampagne der Rechtspopulistinnen könnte durchaus erfolgversprechend sein. Wilders Freiheitspartei gilt momentan als stärkste Partei in den Niederlanden. Marine Le Pens Front National lag bei Umfragen im Frühjahr auf Platz 2. 25% aller Schwedinnen geben übrigens an, die rechtspopulistischen Schwedendemokraten in der nächsten Regierung sehen zu wollen. Hilfreich für die Rechte ist in Schweden auch die Debatte um die Riots, die im Mai stattgefunden haben. Da die Krawalle in Vierteln mit hohem Migrationsanteil ausbrachen, wurden allgemein Integrationsprobleme konstatiert, obwohl die große Mehrheit der randalierenden Jugendlichen in Schweden geboren ist. Kitimba Sabuni, Sprecher der Nationalen Vereinigung der Afro-Schweden, sieht hierin einen fatal falschen Diskurs. In Schweden wird nie über Rassismus gesprochen. Und das hat, denke ich, damit zu tun, dass die von Rassismus Betroffenen generell keine Stimme haben und von der Debatte ausgeschlossen sind. Oder die Talkshow von gestern, wo der Integrationsminister mit einem Mitglied der Opposition diskutiert. Ich sehe gar nicht ein, was der Integrationsminister da zu suchen hat. Denn es geht um soziale Themen, um ökonomische Fragen. Da hätte der Finanzminister da sein sollen oder der Minister für Soziales. In Norwegen erhält derzeit die Fortschrittspartei wieder Zulauf. Nach den Attentaten des Parteimitglieds Breivik vor 2 Jahren hatte sie an Einfluss verloren. Jetzt wird sie gar als möglicher Koalitionspartner der Konservativen nach der Wahl im Herbst gehandelt. In England pöbelt täglich die United Kingdom Independence Party, kurz UKIP. Die konservative Regierung unter Cameron scheint sich von ihr von rechts unter Druck setzen zu lassen. Nachdem Cameron den, Zitat, erschreckend laxen Umgang mit Einwanderung in den letzten Jahren beklagt hatte, konterte UKIP gleich damit, Cameron unternehme gar nichts, um die Zehntausenden zu erwarteten Migranten aus Rumänien und Bulgarien zu stoppen. Umfragen zufolge könnte die antieuropäische UKIP bei den Europawahlen 2014 zweitstärkste Kraft nach Labour werden. Manche Analysten sehen sie gar an Platz 1. Cameron denkt nun über ein Wahlsystem nach, bei dem statt der Liste einzelne Kandidatinnen gewählt werden können. Die Tories rechnen damit, dann besser abzuschneiden, da die nationalistischen Wählerinnen europaskeptische Konservative wählen könnten, also ihre Ablehnung Europas nicht zwingend durch die Wahl von UKIP ausdrücken müssten. Die Liberaldemokraten dagegen werfen der UKIP vor, im Europaparlament praktisch nicht präsent zu sein, Ausschusssitzungen und Plenartagungen konsequent zu schwänzen. Dafür, so die Linksliberalen, würden eine Menge EU-Geld an die Europafeinde fließen. Apropos EU-Geld an Europafeinde. Die rechtsextreme Front National steht im Verdacht, EU-Gelder zu missbrauchen. Recherchen der linken Internetzeitung Mediapart weisen nach, dass der Lebensgefährte der Parteichefin Marine Le Pen, Louis Alliot, 5.000 Euro im Monat für seine Arbeit als ihr Mitarbeiter im Europaparlament erhält. Diese fürstliche Vergütung einer 17,5-Stunden-Stelle weist laut Mediapart auf eine unangemessene Verwendung von Mitteln des EU-Parlaments hin. Die übliche Vergütung von Bürokräften des Europäischen Parlaments beträgt zwischen 1.500 und 4.000 Euro auf Vollzeitbasis. Obwohl das EU-Parlament die Einstellung von Verwandten durch Abgeordnete verbietet, stellte es die Ermittlungen ein, da Alliot und Le Pen nicht verheiratet sind. Der Front National hat eine Anzeige wegen übler Nachrede angekündigt. RDL-Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt sieht den Front National durch die Enthüllungen auch tatsächlich beschädigt.
Es gibt mehrere Enthüllungen, die dem Front National in der Hinsicht schaden. Die jetzige bezüglich des sehr günstigen, um es gelinde auszudrücken, Arbeitsvertrags für Louis Alliot ist die eine. Die andere Enthüllung war die im Monat Mai, dass das berüchtigte Steuerhinterziehung dienende Konto, das Ex-Finanzminister Jérôme Cahuzac in der Schweiz hatte, durch einen Berater Marine Le Pen, der auch Steueranwalt ist, eröffnet worden ist. Die Gesamtheit dieser Enthüllung ist tatsächlich diesem selbstgebastelten Image der Antikorruptionspartei nicht sonderlich zuträglich.
Berichte über rassistische, islamophobe und antiziganistische Ressentiments jedoch erscheinen in Frankreich fast täglich in den Schlagzeilen. Zuletzt wurde bekannt, dass islamfeindliche Taten und Drohungen deutlich zugenommen haben. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es einen Anstieg um 35% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das neue Phänomen Angriffe auf verschleierte Frauen, die seit Anfang Juli verstärkt auftreten, ist laut Beobachtungsstelle gegen Islamfeindlichkeit noch nicht einmal mit eingerechnet. Soweit also ein recht oberflächlicher Überblick über die Nachrichten der letzten Woche. Bevor wir mit Bernhard Schmidt tiefer in die Materie einsteigen, jetzt ein kurzer Musikausschnitt von Stack FDD, March of Strangers. Bernhard Schmidt, die extreme Rechte und Rassismus in Frankreich, Deutschland und Europa. Bernhard Schmidt ist Journalist und Publizist, außerdem ist er in Paris in der antirassistischen Rechtsberatung tätig. In seinem kürzlich gehaltenen Vortrag beleuchtet Bernhard Schmidt die verschiedenen Gesichter der extremen Rechten in Europa. Bezieht sich ein Teil der Rechten eher auf die Region, gibt es bei anderen grenzübergreifende Ansätze. Stehen manche klar in nationalsozialistischer Tradition, sind andere eher nach rechts ausscherende Konservative. Auch im Verhältnis zu Israel und zum Islam gibt es weit auseinanderklaffende Positionen in der extremen Rechten Europas. Im Folgenden geht es um die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit der extremen Rechten, die sich vor allem an ihrem wirtschaftlichen und sozialen Diskurs bemisst. Denn wer die Konservativen als Verschwörer und Verräter der Nation betrachtet, wird nur in Ausnahmefällen in die Regierungskoalition aufgenommen. Bernhard Schmidt also in seinem Vortrag über die extreme Rechte in Europa. Bei allen Unterschieden ist die Mobilisierung gegen das Fremde das Element der Ideologie, das die extreme Rechte eint. Das Element, das alle gemeinsam haben.
Es gibt einen harten Kern von unwandelbaren Charaktereigenschaften. Das ist erstens die Überzeugung, es gibt Menschen, die mehr wert sind als andere oder die uns mit großem U näher stehen als andere mit großem A. Wir müssen Politik machen für die, die uns näher stehen, gegen die oder zumindest ohne die, die uns ferner stehen. Und zweitens, es ist nicht genug für alle da. Das heißt, Politik muss sich darum drehen, zu definieren, wer hat mehr Rechte oder wer hat zumindest mehr Rechte hier in diesem Land und wer hat weniger Rechte.
Neben dieser ideologischen Konstante in der Rechten gibt es jedoch auch große ideologische Unterschiede. Einer der wesentlichen Unterscheidungslinien liegt im wirtschaftlichen und sozialen Diskurs. Während der eine Teil der Rechten unter dem Motto »Wir zahlen nicht für die« an die Besitzstandswahrung appelliert, gibt sich der andere revolutionärer und spricht den Herrschenden die Legitimation ab. Die Zielgruppe der »Wir zahlen nicht für die« Fraktion beschreibt Bernhard Schmidt wie folgt.
Das richtet sich an Leute, von denen man überzeugt ist, dass sie glauben, dass sie was zu verlieren haben. Viel oder wenig, aber dass sie was zu verlieren haben gegenüber anderen, die tiefer stehen. Das kann sein gegenüber anderen in der Gesellschaft, das heißt ein Ausschlussprogramm gegen Arme. Das ist aber insofern nicht der zentrale Angriffspunkt, als es nicht hauptsächlich ein soziales Programm des Kampfs, des Klassenkampfs von oben gegen unten ist, wie es, was es sich die FDP auszeichnen würde. Weil dann würde die Strategie nicht aufgehen, die bei rechtsextremen Parteien darin besteht, auch in den Unterklassen Verankerung zu finden und eben klassenübergreifend dynamische Elemente aus allen Klassen und Schichten anzuziehen und insbesondere auch aus den sozialen Verlierergruppen und den unzufriedenen Unterklassen, die einer solchen Bewegung eine besondere Dynamik verleihen können. Das heißt, eine rein sozialen Besitzstand verteidigende, an die besitzenden Klassen appellierende extreme Rechte hätte auf dem Gebiet keinen Erfolg. Es kommt eine besondere Komponente dazu, nämlich dass diese sozusagen Abkehrhaltung, wir wollen nicht zahlen für die, ethnisiert oder rassifiziert, also mit einem ideologischen Ausschlusselement überformt und überwölbt wird. Das heißt, wir wollen nicht zahlen für die, die sind aber nicht alle Armen, weil wir haben ja auch unsere eigenen Armen, die zu unserer Gruppe dazugehören, zu uns, den Deutschen oder den richtigen Deutschen oder den Abstammungsdeutschen oder den Bio-Franzosen, sondern wir wollen nicht zahlen für die, die nicht zu uns gehören. Das können durchaus Teile der eigenen Bevölkerung sein, die Schmarotzer, das sind gar nicht die wirklich Bedürftigen. Das sind aber in der Regel Einwanderer, Asylsuchende, in Anführungszeichen Ausländer. Das kann aber in manchen Ländern auch eine Region im eigenen Land sein, in der Regel eine ärmere Region. In Italien sind es für die Lega Nord neben den Einwanderern die Süditaliener, der faule Süden. Der korrupte Süden, der arbeitsunwillige, arbeitsunfähige Süden, der sich in der Sonne ausruht.
Die wirtschaftliche Krise eröffnet der Rechten, wir zahlen nicht für die Fraktion, noch eine weitere Ebene.
In Nordeuropa und in Deutschland, also in Zentraleuropa, mit einer Frontstellung im Kontext der Krise gegen Südeuropa. Die Faulen, die uns auf der Tasche liegen, die Griechen, die ihren Ouzo trinken und in der Sonne sitzen, mit einem gewissen gesellschaftlichen Publikum dafür, das tatsächlich glaubt, dass die wirtschaftlichen Krisen, die Währungskrise, die Staatsverschuldungskrise, die Schuld sozusagen der Mentalität der Südeuropäer ist und nicht eines Wirtschaftssystems, Bankensystems, einer Verteilung der Reichtümer innerhalb der EU. Das hat zum Teil Massenwirkung. In Finnland ist die Partei der wahren Finnen, abgekürzt PS, mit 19% die drittstärkste Kraft, die sich im Parlament mit Händen und Füßen dagegen stellt, gegen jede Zustimmung zu sogenannten Hilfspaketen für oder Hilfsprogrammen für Griechenland, die natürlich in Wirklichkeit auch unter uns gesagt Hilfsprogramme eher für die Banken sind als für die griechische Bevölkerung. Aber das gab dort Massenzustimmung dazu. Also das Phänomen gegen die faulen Griechen, das gibt es nicht nur in Deutschland, über die extreme Rechte hinaus am Stammtisch und in der Bildzeitung, das gibt es auch anderswo in der EU.
Die andere Strömung der extremen Rechten wendet sich nicht nur gegen die Ausgegrenzten, sondern auch gegen die Herrschenden.
Wir werden auch verraten von denen, die oben sind, ohne dass sie es verdient hätten, weil die Leute, die uns regieren, gar nicht in unserem Interesse handeln. Auch nicht in unserem Interesse, indem sie uns beschützen gegen die, denen es schlechter geht und die Ansprüche an uns stellen könnten. Weil die, denen es besser geht, die haben es nicht verdient, sondern die sind da, weil es Verschwörungen gibt. Verschwörungen, die politische Lobbys platzieren, die unfähige und korrupte Politiker platzieren, die Leute an Entscheidungsstellen setzen, die die Nationen herunterwirtschaften oder gar die Nationen zerstören wollen, weil dahinterstehend gibt es eine Verschwörung. Eine Verschwörung, es kann eine jüdische Verschwörung sein, eine freimaurerische Verschwörung, das ist in Frankreich zum Beispiel bei der extremen Rechten sehr beliebt. Jean-Marie Le Pen zum Beispiel hat in seinen Reden immer wieder darauf angespielt, auf solche Verschwörungselemente, wo er sagt, die Einwanderung ist ein Problem, aber unser Hauptstoß darf sich nicht gegen die Einwanderer selber richten, die auch Opfer sind, sondern gegen die, die dahinterstehen, also die es organisieren. Und wenn er Namen nannte, dann war mehr noch als jüdische Namen, war das Freimaurertum dort immer wieder direkt oder indirekt präsent.
Der wirtschaftliche Diskurs dieser Gruppe passt weniger ins neoliberale Standortmuster, sondern richtet sich auch gegen die Privilegierten.
Das lässt sich natürlich verknüpfen mit einem wirtschaftlichen und sozialen Diskurs, der eben nicht wirtschaftsliberal ist. Das heißt, da ist Anknüpfungsmöglichkeit da an soziale Demagogie, an den Appell an die sozialen Verlierer, an die Verlierer des Systems. Und das lässt sich eben unter Umständen auch vermeintlich rebellisch oder pseudo-revolutionär durchdeklinieren. Beispiele für die wären sicherlich die deutsche NPD, aber auch in der Krise erfolgreiche Parteien wie Jobbik in Ungarn, aber vor allem Hristi Avgi, also Golden Dawn oder Goldene Morgenröte in Griechenland. Das sind durchaus Parteien, die sozusagen auftreten als im Bruch mit dem bürgerlichen System stehend.
Doch egal, welche der beiden Fraktionen wir in den Blick nehmen, es stellt sich die Frage, warum die extreme Rechte in Deutschland relativ schwach ist. Auch dafür hat Bernhard Schmidt eine Erklärung.
In Deutschland gibt es aus zwei Gründen eine spezifische Situation für die extreme Rechte. Das eine ist, Deutschland ist im Moment der Hauptgewinner der Krisensituation in Europa. Das heißt, es gibt einen starken sozialen Block, der nationalistisch durchseucht ist, der sagt, wir müssen zusammenhalten und die Märkte erobern und dann geht es uns gut und die Arbeitslosen exportieren wir woanders hin, weil wir halt die Märkte erobern. Und das reicht bis tief in die Gewerkschaften hinein. Und es ist für sie relativ schwer, an diesem Block rechts vorbeizukommen. Unter anderem, weil dieser Block der extremen Rechten antworten wird, ihr macht uns diese Politik kaputt, weil ihr unserer Reputation schadet und deswegen unseren Exportchancen. Das Zweite ist, es gibt in Deutschland ein starkes autoritäres Potenzial, rassistisches Potenzial, nationalistisches Potenzial. Aber es ist stabilitätsfixiert. Einfach aufgrund der Zusammenbruchserfahrung. Wir haben sozusagen auf die Karte des Narzissmus gesetzt, aber das endete mit dem Zusammenbruch und mit der Niederlage. Das heißt, setzen wir das, was wir historisch erreicht haben, an materiellen Reichtümern nach 1945 nicht leichtfertig aufs Spiel.
Diese Stabilitätsfixiertheit führt jedoch nach Bernhard Schmidt auch dazu, dass die etablierte Politik die Rechte in ihrem Interesse nutzen kann. So wurde Anfang der 90er der rechte Volkszorn durch eine Das Boot ist voll Rhetorik geschürt. Es kam zu Übergriffen, Ermordungen, Pogromen gegen Flüchtlinge und Asylbewerber und daraufhin wurde das Ganze wieder eingetütet und mitsamt der Abschaffung des Asylrechts befriedet. Es gibt also auch für Deutschland keinen Grund zur Entwarnung. Die radikale Rechte hat hohe Erwartungen. Bei der Europawahl 2014 wollen verschiedene Parteien aus zahlreichen Ländern vom rechten Rand in das Europaparlament einziehen. Seit Jahren eint diese Parteien und Bewegungen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus das Nein zur Europäischen Union. Ein Nein zur EU bedeutet aber kein Nein zur Europawahl. In Brüssel wollen sie sich gegen das Völkergefängnis, das Bürokraten, Wirtschaftslobbyisten und Einwanderungsideologen errichtet hätten, einsetzen. Vom gesellschaftlichen rechten Rand bewegen sich auch subkulturelle Netzwerke in die Mitte der Politik. Andreas Speit, Autor von Europas radikale Rechte, Bewegungen und Parteien auf Straßen und in Parlamenten, auch Autor bei der Taz und bei der Rechte Rand, wird einen Überblick über die wichtigsten Parteien, Bewegungen und Subkulturen der radikalen Rechten in Europa geben.
Andreas Speit, Journalist und Buchautor, der sich mit der radikalen Rechten in Europa beschäftigt. Wie war da nochmal, guten Morgen Andreas erstmal.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie da war nochmal die Eingrenzung? Ihr habt gesagt, wir können uns nicht um Rechtsextreme, Rechtsradikale kümmern, sondern um, wie ist da die?
Ja, wir haben das begrifflich ein wenig anders gefasst. Wir sprechen von der radikalen Rechten, um alle Spektren erreichen zu können, sowohl die rechtspopulistische Szene als auch eben die rechtsradikale Szene. Mit diesem Oberbegriff haben wir eben sozusagen einen größeren Begriff genommen, um eben nicht einzelne Gruppierungen auszublenden und nur über die rechtsradikale Szene zu sprechen in Europa oder beispielsweise über die rechtspopulistische Szene in Europa zu sprechen, weil wir gerade festgestellt haben, wir haben 14 Länder bereist und das Europäische Parlament, also einen internationalen Ort nochmal, dass es dringend geboten ist, sich wirklich genau anzuschauen, wie europaweit sich eben die radikale Rechte wirklich auf die Europawahl vorbereitet und dort große Erfolge für sich erhofft.
Ihr hattet ja jetzt mal wirklich auch Zeit, so, also in der heutigen schnelllebigen Journalismus ist das ja ein Privileg, wenn man sagen kann, wir haben 14 Länder bereist und uns auch lang damit beschäftigen können. Was war denn für dich jetzt so eine Erkenntnis, wo du sagst, das hätte ich vorher nicht erwartet? Also man sagt ja immer, goldene Morgenröte in Griechenland, Ungarn und Frankreich, die Hotspots der rechten Szene in Europa. Was würdest du dieser These entgegenstellen?
Die These würde ich gar nicht mal widersprechen wollen, aber ich habe mit Verwunderung dann doch wahrnehmen müssen, wie tiefgreifend wirklich die sozialen Verunsicherungen europaweit sind. Und das drückt sich in zwei Ebenen aus, wo man im ersten Moment denkt, wie kann das miteinander funktionieren, aber es funktioniert miteinander. Kurz gesagt, wir haben eben erleben dürfen, beispielsweise in Griechenland, wie dort wirklich die wirtschaftliche Krise enorm durchschlägt und dort definitiv der goldenen Morgenröte die Wahlerfolge gebracht hat. Gleichzeitig konnten wir aber auch beobachten in Dänemark und anderen skandinavischen Ländern, wo ich auch hingereist bin, dass dort eigentlich die Finanzkrise, die Eurokrise gar nicht so durchgeschlagen ist, die Leute dort gar nicht Einschnitte erleben, aber durch alleine diese Angst, diese soziale Verunsicherung auch bereit sind, dort rechtspopulistische Bewegungen zu wählen. Und das fand ich schon sehr ernüchternd zu sehen, dass alleine schon die Angst reicht, dass rechtspopulistische Parteien Erfolge haben können oder eben die Angst auch reichen kann, wie in Griechenland, aber da durchschlägt und Wirklichkeit ist und dort dann eben rechtsextreme Parteien gewählt werden können. Das fanden wir, glaube ich, mit Martin Langebach habe ich das Buch zusammengeschrieben, wirklich enorm ernüchternd zu sehen, dass da wirklich europaweit viel Bewegung nach rechts ist.
Eine Bewegung, die sich jetzt nicht unbedingt als Partei definiert, aber doch auch irgendwie eine rechte Bewegung ist, wo man sich auch wieder darüber streiten kann, wo ist die Grenze und so weiter, ist diese identitäre Bewegung, die eigentlich aus Frankreich entstanden ist, wie du gesagt hast, 2003. Was ist das für eine Bewegung und wie kann man die einschätzen?
Ja, sie kommt tatsächlich aus Frankreich. 2003 hat es die ersten Aktionen gegeben, woraus sich dann sozusagen diese identitäre Bewegung europaweit jetzt gerade versucht zu formieren. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig, weil man eben sagen muss, 2003 entstanden in Frankreich und erst in den letzten Jahren sind die sehr populär geworden durch sehr große Aktionen, durch auch populistische Aktivitäten, die sie in Frankreich forciert haben. Weswegen es dann von Frankreich quasi auch bis nach Deutschland rübergeschwappt ist. Aber man muss eben genau schauen. Und bisher, das beklagen sie eigentlich auch selber, sind sie vor allem ein Internetphänomen. Sie haben sehr viele Gruppen, viele Facebook-Seiten, die sie angeben. Aber man weiß eben nicht wirklich, wie viele Menschen sich dahinter verbergen. Und da bin ich wirklich ein bisschen überrascht gewesen, wie breit in den Medien darüber berichtet worden ist. Vermutlich, weil die sehr poppig aufkommen, sehr modern erscheinen, was sie ideologisch im Übrigen überhaupt nicht sind. Ganz im Gegenteil. Sie sagen zwar, sie sind 0% rassistisch, betonen sie selber, aber 100% identitär. Wenn man sich aber genau ihre Texte anschaut, sieht man eigentlich, das ist wirklich eine Blut- und Boden-Ideologie, die dort eigentlich nur sehr poppig verpackt wird. Und dieser Pop hat zum Effekt gehabt, dass die Medien leider meines Erachtens zu unkritisch sehr breit berichtet haben und sich nicht angeschaut haben, wie viele Personen verbergen sich wirklich dahinter.
Du hast gestern das Beispiel aus Hamburg gebracht, wo dann irgendwie 17 Nasen dort waren bei dem Protest und 52 Gegendemonstranten. Also das spricht eher für dieses Internetphänomen. Aber vielleicht das Verhältnis von den Medien und den rechten Bewegungen. Das ist in dem Fall durch das poppige Auftreten sehr begünstigt worden. Wie sieht es denn, gibt es da auch andere Beispiele, wo irgendwie die Medien sich eher zurückhalten oder auch ja mit der Medienberichterstattung eher ja, zurückhaltend sind aus verschiedenen Gründen?
Ja, wenn wir einen Europavergleich versuchen, muss man tatsächlich sagen, dass wir den Eindruck gewinnen konnten, gerade auch als wir in Griechenland und Athen gewesen sind, dass dort eine große Ratlosigkeit herrscht. Weil die Goldene Morgen wurde einfach enorm rassistisch militant agiert, Flüchtlinge jagt, im Parlament in keinster Weise ihre letztendlich doch nationalsozialistische Ideologie offen propagiert, dort auslebt. Und man sieht, trotz einer kritischen Berichterstattung sinkt die Wählergunst nicht. Und das, glaube ich, ist für die Medien ein großes Problem. Wie weit soll man dann berichten? Wie weit kann man kritisch berichten? Inwieweit wird man aber eben auch Teil der PR dieser Partei? Und da ist wirklich meines Erachtens, so wie wir es wahrgenommen haben in den Tagen, eine große Ratlosigkeit. Man muss aber auch sagen, dass grundsätzlich es immer wieder große Diskussionen gibt, wie weit man über die radikale Rechte berichten soll. Auch in Deutschland kennen wir ja Auf und Abs. Gerade mit dem nationalsozialistischen Untergrund erleben wir eine große breite Berichterstattung, wo aber beispielsweise die alltäglichen kleinen Gewalttaten, um es mal jetzt ein bisschen zynisch zu sagen, auch schon gar nicht mehr in den Medien Platz finden. Alles ist auf diesen Prozess sehr fokussiert, aber zum Beispiel, dass gerade wieder jemand ermordet worden ist durch Rechtsextreme, hat die Polizei beispielsweise nicht mal in der Presseerklärung für nötig gehalten, darauf hinzuweisen, dass die Täter rechtsextreme Täter gewesen sind, also so einen Hintergrund haben. Und in der ersten Berichterstattung hatte ich auch den Eindruck, dass das leider auch 1:1 übernommen worden ist. Das erinnert mich wirklich genau an den nationalsozialistischen Untergrund, wo man eben auch 1:1 von Dönermorden gesprochen hat, wie es die Polizei, wie es die Ermittler getan haben und die Medien sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, ganz im Gegenteil.
Spannendes Thema medientechnisch ist ja auch immer Ungarn mit den verschiedenen Gesetzgebungen, die es jetzt dort gegeben hat, auch mit der Auseinandersetzung im Europäischen Parlament mit den Gesetzesreformen in Ungarn. Dort haben wir ja auch mit der Jobbik-Partei eine relativ starke Partei, die auch in diesem rechten Spektrum sich bewegt und die Fidesz-Partei an der Macht, auch eine konservative Bewegung, die da sicherlich auch offen für ist, praktisch keine Linke vorhanden ist. Gibt es da auch Beispiele, wie jetzt die Medien sich in so einer doch so stark dominierten Position politisch irgendwie verhalten können und dann noch mit diesem legalen Rahmen, der sehr eng ist?
Ja, der Rahmen ist dort enorm eingeengt worden, wenn man nicht sagen will, dass dort eigentlich die freie Meinungsveröffentlichung enorm beschränkt worden ist. Hier habe ich das Gefühl, aber das sage ich jetzt auch mit aller Vorsicht, dass man versucht, von unten eine andere Berichterstattung zu entwickeln. Aber das ersetzt keine, sage ich mal, großen öffentlich-rechtlichen Sender. Da muss man sich keine Illusion hingeben. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die Regierungspartei genau dort in Häkchen dazwischen geschlagen hat, weil sie die kritische Berichterstattung stoppen wollte. Und es ist auch nicht ohne Grund, dass das Europäische Parlament beispielsweise, das auch massiv kritisiert hat und dort auch wirklich nach der Rechtsstaatlichkeit des Staates schon mittlerweile fragt.
Vielleicht dann gehen wir doch gleich mal zum Europäischen Parlament hin. Eine Charakteristika, dass sich viele der rechten Parteien auch teilen, ist diese Kritik an der EU. Sie sagen nicht Kritik an Europa, Kritik an der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz sitzen da aber auch 35 Abgeordnete in dieser Fraktion und bis zu 20 freie Abgeordnete, wo man es ist schwierig, mit den Zahlen umzugehen dort. Aber wieso sitzen die denn überhaupt im Europäischen Parlament, wenn die diese Institution doch völlig ablehnen?
Ja, man könnte glauben, das sei inkonsequent, aber ist es leider nicht. Sie versuchen dann sozusagen im Parlament das Parlament zu beseitigen. Und sie nutzen dann natürlich zwei Ebenen ganz massiv aus. Das eine ist, sie können die EU-Gelder abgreifen durch den Mandatsstatus, dass sie eben gewählt worden sind. Und sie können natürlich auch das Rederecht dort ausnutzen, um gegen die EU massiv Stimmung zu machen. Und das tun sie eben auch. Und da sind sie auch alle gleich. Es gibt natürlich bei den Zahlen, die du gerade genannt hast, den Abgeordneten große Unterschiede. Keine Frage. Aber sie haben drei Punkte, wo sie immer d'accord sind. Das ist die massive Kritik an der Europäischen Union. Das zweite ist tatsächlich auch immer wieder die massive Kritik an der Einwanderung und in den letzten Jahren ganz verstärkt auch eine massive Anfeindung von Sinti und Roma, was mittlerweile auch zur Folge hat, dass in den letzten Jahr beispielsweise im Europäischen Parlament eben auch dort die Sitzungsleitung ganz oft intervenieren musste, weil dort enorm rassistische, antiziganistische Sprüche gefallen worden sind und auch Anfeindungen verbalster Art gelaufen sind, was tatsächlich auch das Europäische Parlament in Gänze dann doch schon erschrocken hat.
Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Wahl, die nächstes Jahr im Europaparlament stattfinden wird. Es ist ja die 5%-Hürde jetzt mittlerweile auch gefallen für das Europaparlament. Also das Argument, dass viele Fraktionen eine Regierung lähmen würden, gilt im Europäischen Parlament nicht, weil keine Regierung da ist sozusagen und es eh viele Fraktionen gibt. Deswegen ist das abgeschafft worden. Was siehst du da aufziehen für 2014? Wird es da eine große Veränderung geben?
Also wir waren in 14 Ländern und in allen 14 Ländern sind mehrere radikal rechte Bewegungen und Parteien dabei, sich auf diese Wahl vorzubereiten. In Deutschland zurzeit die NPD und die neu gegründete Partei Die Rechte von Christian Worch, einem militanten Neonazi, der auch nichts dagegen hat, dass man ihn als Neonazi bezeichnet, gegründet worden gerade. Tatsächlich haben sie alle eine große Hoffnung und wir befürchten leider auch, dass im nächsten Europaparlament mehr radikal rechte Abgeordnete sein werden.
Okay, dann lassen wir es mal dabei. Ich sage vielen Dank. Du hast ein Buch geschrieben. Sag noch mal, wo man das überhaupt kriegen kann.
Na, hier in dem Szenebuchladen und der Titel heißt Europas radikale Rechte und zusammen mit Martin Langebach habe ich das gemacht.
Das war das Fokus Europa Spezial zu den Umtrieben der Rechten in Europa. Verantwortlich für die Sendung war Nils und er wünscht euch noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.